Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Kirche bewegt, eine Radioakademie von und mit Mario Galgano.
Benedikt XVI. Hält viel von den Bewegungen und geistlichen Gemeinschaften und diese unterstützen ihrerseits den Nachfolger Petri. Doch was hält eigentlich der Vatikan von den Bewegungen? Und wer ist hinter den vatikanischen Mauern überhaupt für sie zuständig? Das erfahren Sie gleich nach den Nachrichten. Neuaufbrüche und den Versuch, das Evangelium radikal zu leben, gab es immer in der Geschichte der Kirche. Dabei ging es zumeist um Veränderungen im spirituellen Leben der Orden. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich dann auch eine eigene Laienspiritualität. Noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden, überwiegend im europäischen Raum, viele der neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen. Da das Konzil den Aufgaben der Laien in der Kirche einen höheren Stellenwert einräumte, wurde die Weiterentwicklung der Bewegungen gefördert. Die Bezeichnung Bewegung für diese Gruppierungen deutet auf ihr buntes Erscheinungsbild hin und darauf, dass sich in inhaltlicher Hinsicht Gemeinsamkeiten schwer fassen lassen. Ich habe dazu mit dem vatikanischen Verantwortlichen für Bewegungen und geistliche Gemeinschaften gesprochen. Der deutsche Kurienbischof Josef Clemens wurde am 25. November 2003 zum Sekretär des Päpstlichen Rates für die Laien ernannt.
Herr Bischof, was sind denn überhaupt Bewegungen und welche Stellung nehmen Sie innerhalb der katholischen Kirche ein?
Ja, ich würde, sagen wir mit meinen eigenen Worten sagen, eine Bewegung oder ein Zusammenschluss von Gläubigen ist eine Realität, die meist von einem Einzelnen oder auch von einer Gruppe ausgeht, die sich sagt, ich möchte meinen Glauben leben und ich möchte ihn vor allen Dingen auf ganz bestimmte Ziele hin leben. Das heißt, jede Bewegung hat ihre Besonderheit. Und dann kommen andere hinzu, die sagen, ich möchte das auch. Das heißt, ich möchte mit dir oder wir wollen dies zusammentun. Für unseren Laienrat ist sehr wichtig dieses nachsynodale Schreiben Christi Fidelis Laici. Und genau mit dieser Frage beschäftigt sich auch dieses Schreiben in Nummer 29. Und in einer theologischeren Sprache sagt Christi Fidelis Laici, dass alle Gemeinschaften und alle Bewegungen sich dadurch auszeichnen, dass sie eine verantwortliche Teilnahme an der Sendung der Kirche sind, dass sie das Evangelium Christi als Quelle der Hoffnung für die Menschen und der Erneuerung für die Gesellschaft verkünden wollen. Das ist sozusagen das Generalziel. Sie unterscheiden sich, die einen sind vielleicht mehr sozial tätig und die anderen, sagen wir, mehr spirituell. Aber das ist nicht im Sinne des Ausschlusses gemeint, sondern im Sinne der Akzentuierungen. Welche Stellung nehmen Sie in der Kirche ein? Gerade die letzten 40 Jahre haben ja gezeigt, dass es sehr, gerade im mediterranen Raum, aber auch in Südamerika, viele neue Aufbrüche gibt, wo eben Männer oder Frauen genau das getan haben, was ich vorher beschrieben habe. Ich möchte meinen Glauben in dieser Welt leben, gemeinsam mit anderen. Ich werde ja oft gefragt, was ist Laienapostolat? Und ich sage immer, Laienapostolat ist gelebter Glaube und damit bezeugter Glaube, sozusagen öffentlich bezeugter Glaube. Und die Bewegungen sind halt die Gemeinschaft, eine Gemeinschaftsform des Laienapostolates.
Aber diese Gemeinschaftsform muss ja in dem Sinne ja auch eine, wie soll ich sagen, wie eine rechtliche Grundlage haben, also muss ja eine Anerkennung haben. Da kommt jetzt eben der Laienrat im Spiel. Wie ist denn diese Zusammenarbeit?
Wichtig ist erstens, dass wir ja nur die internationalen Gemeinschaften anerkennen. Eine lokale, also sprich diözesane Gemeinschaft oder Gemeinschaften in einem Land werden nicht von uns anerkannt, sondern sie werden vom zuständigen Bischof oder auch von der Bischofskonferenz anerkannt. Wir haben also nur die internationalen Gemeinschaften und die Basis der Anerkennung ist das Statut. Das heißt, wir prüfen das Statut, ob das mit dem, was die Kirche und einer kirchlichen Bewegung versteht, übereinstimmt. Und dann erkennen wir es an, zuerst einmal für 5 Jahre ad experimentum. Und nach 5 Jahren prüfen wir das Ganze, aber auch die Gemeinschaft prüft, ob dieses Statut ausreichend ist, verändert werden muss. Und dann kommt die endgültige Anerkennung.
Gibt es denn auch Zahlen, die Sie uns nennen können? Also wie viele gibt es von diesen Bewegungen?
Ich würde sagen, also wir anerkennen ja nicht nur Bewegungen, sondern wir erkennen jeden Zusammenschluss von Gläubigen. Auch die klassischen Gemeinschaften, also wie sagen wir katholische Arbeiterbewegung, Frauenbewegung und Ärzte, Zusammenschluss katholischer Ärzte und ähnliches. Ja, also wir haben hier auf internationaler Ebene gegenwärtig etwa 135 internationale katholische Zusammenschlüsse anerkannt. Und ich habe vor einiger Zeit mal so einen groben Überschlag gemacht und ich bin der Überzeugung, dass ungefähr 10% aller Katholiken entweder im engen Sinne Mitglied einer Bewegung sind oder mit einer Bewegung in einem näheren Kontakt stehen. Das heißt doch, dass es mehr als 100 Millionen Katholiken sind, die mit dem Phänomen kirchliche Gemeinschaften in Berührung stehen.
In diesem Zusammenhang, also man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass unter dem Pontifikat Johannes Paulus II. Die Bewegungen sich sehr stark entwickelt haben. Wie sieht es jetzt im Pontifikat Benedikts? Ist es weniger gleich oder gibt es da zum Beispiel, gibt es jetzt auch aktuell Bewegungen, die Sie sagen würden, also ja, das entsteht wieder Neues?
Ja, doch. Wir anerkennen immer wieder neue Gemeinschaften. Also seitdem ich hier bin, in den letzten 6 Jahren, würde ich sagen, sicher 25 sind neu anerkannt worden. Der Unterschied der Pontifikate ist natürlich so, dass im Pontifikat von Johannes Paul II. Die großen bekannten Gründergestalten auch mehr in der Öffentlichkeit standen. Also ich denke an Chiara Lubich, ich kenne dann Don Giussani oder auch andere. Und es ist richtig, dass Papst Johannes Paul II. Große Hoffnungen in die Bewegungen gesetzt hat. Was aber beim gegenwärtigen Papst, würde ich sagen, genauso ist. Er hat sich auch theologisch mit dem Phänomen der kirchlichen Bewegungen auseinandergesetzt und ich würde sozusagen in der Wertschätzung und der beiden Päpste keine Unterschiede sehen.
Auf Papst Benedikt einen Fokus legen, wie würden Sie denn seine Beziehungen gegenwärtig als Papst denn zu den Bewegungen konkret beschreiben?
Ja, wir hatten ja bisher ein großes Treffen auf dem Petersplatz mit den geistlichen Bewegungen, wo viele, viele Tausend teilgenommen haben und er eine wirklich sehr ergreifende Ansprache auch gehalten hat, programmatische Ansprache auch. Wir hatten ein Seminar für Bischöfe und Bewegungen, wo auch die Bischöfe vom Papst empfangen worden sind. Nein, ich würde sagen, dass er und er benutzt ja doch ein starkes Wort, indem er sie als Gaben des Heiligen Geistes bezeichnet. Das ist ja doch ein hoher Ehrentitel, nicht? Er sieht in ihnen und schon recht früh, als Professor schon, hat er Kontakt gehabt und hat sie schon damals als Aufbrüche, sozusagen originelle Aufbrüche des Geistes in unserer Zeit angesehen.
Wenn man es jetzt ein bisschen von außen betrachtet, oder vielleicht auch von innen sozusagen, hat man vielleicht so die Idee, dass es vielleicht auch ein gewisses Konkurrenzdenken gibt zwischen den Bewegungen. Würden Sie das vielleicht auch als Problem ansehen oder als Herausforderung, sagen wir mal so?
Ich würde sagen, das hat es vielleicht mal gegeben. Und auf diesem Gebiet hat der verstorbene Papst sehr viel gewirkt, auch mit einem großen Treffen, das auf dem Petersplatz in den 90er Jahren war, und wo sie alle nebeneinander gesessen sind, was ja auch ein symbolischer Ausdruck ist. Nein, ich würde sagen, der verstorbene Papst hat gerade herausgestellt, dass es sozusagen Variationen eines Themas sind. Und da gibt es nicht erste Klasse und zweite Klasse. Er hat sie alle gleich geschätzt und hat sie auch alle gleich sozusagen mit seiner pastoralen und väterlichen Sorge begleitet.
Aber welche sind denn die Herausforderungen, die die Bewegung für die katholische Kirche denn vielleicht mitbringen könnten? Also Sie haben ja eben gesagt, dass man muss ja 5 Jahre warten. Also das heißt, man muss ja auch schauen, es gibt ja vielleicht schon auch gewisse Herausforderungen, die man ja nicht jetzt irgendwie übersehen kann.
Ja, die größte Schwierigkeit ist immer, was wir auch bei den Ad Limina-Besuchen immer wieder hören, ist sozusagen die Einordnung in die Diözese. Das Verhältnis zwischen Diözese und geistlicher Gemeinschaft. Und da ist aber auch sehr, sehr viel geschehen. Und hier haben wir auch eine unserer sozusagen Tätigkeitsfelder, in dem wir von beiden Seiten her versuchen, Verständnis zu wecken, den Bischöfen sagen, schaut auf die Bewegungen. Der Papst hat ja gesagt, geht ihnen mit Liebe entgegen, streckt ihnen die Hände aus. Und auf der anderen Seite, dass sie kein abgeschlossenes Dasein führen, sondern die ausgestreckte Hand des Bischofs auch annehmen. Und in diesem Sinne kein Sonderleben führen, sondern ein lebendiger Teil der Ortskirche sind.
Wenn man es jetzt schaut, diese Bewegungen sind ja eigentlich, sagen wir mal, auch ein Resultat des Zweiten Vatikanischen Konzils, nicht? Wie würden Sie denn eben diese Entwicklung beschreiben, also auch für die Zukunft, jetzt im Hinblick auf die Zukunft? Ist das eben so quasi, das war so ein Nachprodukt sozusagen des Zweiten Vatikanischen Konzils und mit dem Laufe der Zeit wird das eher abnehmen oder sich irgendwie festigen innerhalb der katholischen Kirche?
Nein, ich würde sagen, natürlich hat das Konzil einen wichtigen Impuls gegeben, aber das Phänomen als solches ist so alt wie die Kirche selbst. Denken Sie an die Bruderschaften, denken Sie an die Drittorden. Und in einem gewissen Sinne könnte man ja sogar sagen, dass die großen Orden auch vergleichbar sind mit den Bewegungen. Also der Franziskanerorden als Armutsbewegung hat ja Ähnlichkeiten mit den heute aufgebrochenen. Nein, ich würde sagen, dass es immer wieder Neuaufbrüche gibt. Natürlich ist es schwierig, sozusagen von der ersten in die zweite Generation. Wir sind ja jetzt schon bei vielen Bewegungen in der zweiten Generation oder gar in der dritten Generation. Das heißt, nach einem anfänglichen, sagen wir, großen Aufbruch kommt dann etwas, wird die Dinge etwas nüchterner betrachtet. Nein, aber insgesamt würde ich sagen, dass die Bewegungen nach wie vor lebendig sind und auch viel für die Kirche tun und auch viele Probleme, die Sie eben angesprochen haben, sich inzwischen gelöst haben. Nein, ich bin da also doch recht optimistisch, muss ich sagen.
Jetzt, Sie haben gesagt, eben 135, sowas, also über 100 gibt es von diesen Bewegungen, aber da gibt es ja sehr wahrscheinlich auch Unterschiede, was die Zahlen betrifft, also einige sind größer, internationaler sozusagen, andere sind vielleicht eher, sagen wir mal, vielleicht eher in Europa, eher in Südamerika und so weiter. Können Sie uns da eventuell so ein bisschen so auch klassifizieren, also sagen, vielleicht auch einige benennen, die sagen würden, das ist die größte Bewegung, das ist eher eine kleine.
Also die charismatischen Bewegungen sind die größten und die auch heute noch die größten Zuwachsraten haben. Also insgesamt würde ich doch sagen, in zweistelliger Millionengröße. Bei den anderen Bewegungen würde ich sagen, dass auch ein beständiges Wachstum erfolgt. Aber in der Tat, die Charismatiker sind die größten und auch die am schnellsten wachsen. Natürlich gibt es kleinere, wie Sie richtig sagen. Es gibt natürlich auch spezifische, sagen wir, spirituelle Akzentuierungen oder auf der anderen Seite soziale Akzentuierungen, die nicht für jedermann sind. Hier in unserer Nachbarschaft ist ja die Gemeinschaft von Sant'Egidio, die auch eine internationale Gemeinschaft ist, aber doch, wie soll ich sagen, doch viele Leute immer noch anspricht. Ein Problem ist natürlich, gerade in Europa oder in Mitteleuropa, die Reserve gegen Bindungen, nicht? Viele Menschen finden zwar eine Bewegung gut, aber sie möchten sich nicht so fest binden. Und daher gibt es Gott sei Dank viele, die in einem lockeren Kontakt stehen und irgendwie die Ideale teilen, aber nicht so sich ganz fest an die Sache binden. Nein, aber insgesamt würde ich sagen, gerade in Südamerika, in Brasilien spielten die charismatischen Bewegungen eine große Rolle Und es gibt Leute, die sagen, wenn es überhaupt eine, sozusagen eine Sperre gegenüber den Evangelikalen oder von Nordamerika kommenden Gemeinschaften gibt, dann sind es die charismatischen Bewegungen.
Vielleicht dazu, es gibt ja auch viele, die mit Familien, also Familienbewegungen, also wie ist es denn da? Weil das ist ja wieder ein bisschen anders als die
mit Gemeinden. Ja, es gibt einzelne Gemeinschaften, wo es, sagen wir, Zölibatäre gibt, sei es Männer oder Frauen, die also schon ordensähnliche Zusammenschlüsse sind. Dann gibt es so Freundeskreise und es gibt auch Familien. Das ist richtig. Es ist wichtig, natürlich die, sozusagen die Lebensstände auseinanderzuhalten. Und da hat es auch Probleme gegeben, aber auch dies ist erkannt und in meinen Augen auch überwunden. Weil für eine Familie mit all den Problemen der Erziehung, mit der Arbeit, ist es ja nicht so leicht, sagen wir, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen, als für einen Einzelstehenden.
Ihre Hoffnung für die Zukunft in dieser Hinsicht?
Würde ich schon sagen, dass auch, was ich in diesen Jahren so kennengelernt habe, bei den Consacrati, wie man auf Italienisch sagt, also bei den geweihten Männern und Frauen, sind sehr viele Leute, die doch Enormes leisten und die vielleicht in früheren Zeiten in einen Orden gegangen wären. Also ich sehe da Ähnlichkeiten. Und deswegen bin ich der Meinung, das, was vielleicht die Orden an Problemen haben, sehen wir an positiven Neuaufbrüchen bei den Bewegungen.
Sie hörten ein Interview mit Bischof Josef Clemens, Sekretär des Päpstlichen Rates für die Laien. Möchten Sie die gesamte Reihe Kirche bewegt nochmals hören, dann bestellen Sie die CD direkt an der E-Mail-Adresse bestellung@radiovatikan.de. Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano und sage Tschüss, bis zu einem anderen Mal. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.